den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wegen seiner zentralen Lage, seiner Tradition als alter Reichsstadt, der vielen hier gewählten deutschen Könige, vor allem aber wegen seiner Geschichte als Ort der ersten demokratisch gewählten deutschen Nationalversammlung, galt Frankfurt am Main, insbesondere in republikanisch gesonnenen Kreisen, lange Zeit als eine Art heimliche deutsche Hauptstadt. 1949 wäre es, anstelle von Bonn um ein Haar sogar zum Sitz von Parlament und Regierung bestimmt worden. In Weimarer Zeiten stand Berlin diesbezüglich nicht zur Disposition, wohl aber erfahren wir im hamburgischen Korrespondenten vom 18. Januar 1925, gab es seinerzeit Diskussionen für das Staatsoberhaupt, den Reichspräsidenten, einen zweiten Amtssitz im dortigen Bundespalais zu errichten. Wie man ein entsprechendes Angebot der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung in einer anderen Stadt mit langer demokratischer Tradition in der Hansestadt Hamburg bewertete, weiß Rosa Loy.
Reichshauptstadt Frankfurt, Nord und Süd. Die Frankfurter Stadtverordneten haben kürzlich dem Reichspräsidenten das Angebot gemacht, einen Teil des Jahres in ihrem altehrwürdigen Bundespalais zuzubringen. Der Reichspräsident hat dieses Anerbieten mit den freundlichsten Worten angenommen. Die politische und historische Bedeutung dieses Aktes ist gleich groß. Der folgende Aufsatz führt in das Verständnis dieser Frage ein. Kaput, das heißt Kopf, nannten die alten Römer die militärisch, politisch und wirtschaftlich bedeutendste Stadt eines jeden Landes. Die erfolgreichsten Weltpolitiker aller Zeiten hatten einen vorzüglichen Blick für den ihren eigenen Interessen zweckdienlichsten Punkt im eroberten Lande, und sie scheuten sich nicht, den bisherigen Sitz der Regierung an einen anderen Ort zu verlegen oder eine neue Stadt zu ihren eigenen Besten zu gründen. Nicht wenige Römersiedlungen sind heute noch Hauptstädte großer Länder oder doch wichtige Gebietsteile. Obenan steht Paris, das alte Lutetia Parisiorum, das seit vielen Jahrhunderten Sitz der französischen Verwaltung und Hauptort der französischen Kultur ist. Allerdings hat Frankreich anderen großen Ländern gegenüber den Vorteil gehabt, dass die Einigung seiner Stämme verhältnismäßig sehr schnell vor sich gegangen ist, dass ihm ein jahrhundertelanger Kampf von Nord gegen Süd und von Ost gegen West erspart worden ist. Weniger schnell wurde dieser Kampf auf den britischen Inseln überwunden. Ja, in Irland tobt er heute noch weiter. Doch hat es England verstanden, die Vereinigten Königreiche für seine Weltmachtpläne zu gewinnen, und London ist schon seit Jahrhunderten die unbestrittene Hauptstadt des Reiches. Am meisten hat der Kampf der einzelnen Völkerstämme gegeneinander die Entwicklung Deutschlands aufgehalten. Erst seit wenig mehr als 50 Jahren ist Deutschland geeint und Berlin seine Hauptstadt. Als durch den Vertrag von Verdun im Jahre 843 das Weltreich Karls des Großen in drei besondere Königreiche geteilt wurde, entstand Deutschland, das sich zwischen dem Rhein und der Elbe ausdehnte und später durch Lothringen, das von dem Rhein, der Schelde und der oberen Maas eingeschlossene Gebiet, vergrößert wurde. Aber eine Hauptstadt im heutigen Sinne war nicht vorhanden. Dem Kaiser standen in mehreren Städten Pfalzen zur Verfügung, auf denen er entweder eine Zeit lang oder später auch den größten Teil des Jahres residierte. Die wenigen Beamten der Zentralverwaltung folgten ihm auf seinen Reisen. Im Übrigen lag die Verwaltung bei den einzelnen Herzogtümern, zu denen sich damals die einzelnen Volksstämme zusammengeschlossen hatten. Später wurde Deutschland für mehrere Jahrhunderte ein Wahlreich. Allerdings blieb die Kaiserkrone erblich. Aber nach dem Aussterben des Hauses traten die Fürsten zusammen, um den neuen Kaiser zu küren. Auch in den Jahren, wo die Kaisermacht ihren Höhepunkt erreichte, hatte das Oberhaupt keine bleibende Residenz. Deutschland besaß wohl eine Reihe großer und bedeutender Städte, einen wirklichen Mittelpunkt aber hatte das Reich nicht. Frankfurt am Main und Aachen, in denen die Kaiser gewählt und gekrönt wurden, waren nur die Stätten für diese Zeremonien. Die Reichstage wurden bald hier, bald dort abgehalten. Das Reichskammergericht, die oberste Justizbehörde, befand sich in dem Städtchen Wetzlar an der Lahn. Die Habsburger dachten von vornherein mehr an ihre eigene Hausmacht als an Deutschland. So wurde auch Wien im Laufe der Zeit zwar ihre Hauptstadt, aber nur die ihrer habsburgischen Lande, nicht die des Deutschen Kaiserreichs. Die Befreiungskriege brachten nicht die ersehnte deutsche Einigung. Die deutschen Staaten schlossen sich zum Deutschen Bund zusammen, in dem sich von vornherein Österreich und das inzwischen zur Großmacht herangewachsene Preußen schroff gegenüberstanden. Süddeutschland neigte nach seiner ganzen Geschichte mehr zu Wien hin, Preußisch-Berlin war mehr gefürchtet als geliebt. Aus dem letzten Bruderkriege und den Kämpfen gegen den alten Erbfeind ging endlich im Jahre 1871 das Deutsche Reich hervor. Berlin, die Hauptstadt Preußens, wurde auch seine Hauptstadt und entwickelte sich mit ungeahnter Schnelligkeit zur wirklichen Groß- und Weltstadt. Mehr und mehr glichen sich durch gemeinsame Behörden und Einrichtungen die früheren Gegensätze aus, alte Wunden vernarbten mit der Zeit und mehr als einmal konnten durch die unmittelbaren Verhandlungen des Kaisers mit den Fürsten Zwistigkeiten der einzelnen Staaten untereinander ausgeglichen werden. Dadurch, dass der Kaiser gleichzeitig König von Preußen und damit der Beherrscher des größten Bundeslandes war, wurden häufig Misshältlichkeiten im Grunde erstickt. Es lag in der Natur der Sache, dass in dem Augenblick, wo die Monarchien verschwanden und das Volk die Leitung seiner politischen Angelegenheiten selbst in die Hand nahm, sich auch das Bewusstsein seiner Stammeseigentümlichkeiten stärker ausprägte und nach außen hin mehr zur Geltung kam. Die dadurch entstandenen Unstimmigkeiten auszugleichen, ist eine der vornehmsten Aufgaben des neuen Staatswesens. Die bisherigen persönlichen Verbindungen waren fortgefallen, die Staaten und Stämme mussten daher unmittelbar mit und gegeneinander Stellung nehmen. Die Annäherung muss, wie die Geschichte der letzten Jahre gezeigt hat, noch enger gestaltet werden, wenn nicht der ganze Bau des Reiches auseinanderfallen soll. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint das Angebot der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt am Main an den Reichspräsidenten, einen Teil des Jahres im alten Bundespalais Aufenthalt zu nehmen, glücklich. Es ist ein gesunder Gedanke, dass die Person des Reichsoberhauptes vor allem als Mittler zwischen Nord und Süd mehr als bisher in die Erscheinung tritt. Das wird am besten dadurch gewährleistet, dass der Reichspräsident zumindest einen Teil des Jahres in süddeutscher Umgebung verbringt. Beide Teile können daraus nur gewinnen. Auch gerade Frankfurt am Main scheint der geeignete Punkt zu sein, da in seinen Mauern längere Zeit die Vertreter des Deutschen Bundes weilten. Sicherlich ist dort schon manche Unstimmigkeit zwischen den einzelnen Stämmen beigelegt worden. Endlich werden auch unsere leidenden Brüder am Rhein durch die Anwesenheit des Reichspräsidenten in dem nahen Frankfurt das Gefühl einer besonderen Unterstützung bekommen. Denn mit eigenen Augen kann der Reichspräsident das Wirken der Franzosen im besetzten Gebiet kennenlernen und persönlich genaue Berichte von Augenzeugen in Empfang nehmen.
Das war's von den Ambitionen der Stadt der Paulskirche. Wir enden mit den von mir in einer Art Fantasiemundart ausgesprochenen Worten des Lokaldichters Friedrich Stolze. Es ist keine Stadt auf der weiten Welt, die so mir wie mein Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in mein Kopf hinein, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.